Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereinsrugby. Ich habe relativ begrenzte Erfahrung mit dem niederländischen Rugby, außer dass wir vor ein paar Jahren ein Freundschaftsspiel gegen einen Verein aus Tilburg verloren haben. Aber das habe ich auch mit der deutschen Nationalmannschaft gemeinsam. Von daher freue ich mich sehr, dass wir heute in Brief nicht nur Oskar sitzen haben, sondern auch Renger. Herzlich willkommen in unserer Jubiläumsfolge.
Ja, erstmal natürlich ein Hallo von mir, bevor sich Renger selber vorstellt. Wir haben heute großes Glück, dass wir beide zusammen hier sitzen dürfen. Erstens spielen wir am Wochenende nicht, dementsprechend haben wir Zeit, um Podcast aufzunehmen. Und zweitens ist es ja auch heute unsere Jubiläumsfolge, da wollten wir uns was Besonderes überlegen. Deshalb ein bisschen über Europäisches, Niederländisches, aber auch darüber reden, wie denn europäische Talente nach Frankreich kommen können. Aber bevor wir anfangen, Renger, stell dich doch einmal kurz vor.
Hallo zusammen, mein Name ist Renger van Eerte. Ich bin 24 Jahre alt, Niederlande-Amerikaner und spiele derzeit für CA Brive.
Genau, das ist mein Teamkollege. Um einfach mal kurz anzufangen, um zu wissen, damit die Leute dich kennenlernen, wie bist du denn zum Rugby gekommen?
Ich habe mit 6, 7 Jahren angefangen, Rugby zu spielen, als ich noch in England lebte. Ich war dort auf einer Privatschule und man muss als Junge Rugby spielen. Nach dem ersten Training gefiel es mir und mein Vater brachte mich in den örtlichen Rugbyclub und seitdem spiele ich immer noch. Als ich 13 war, lebte ich wieder in Holland und sie hatten gerade ein Rugby-Academy-System eingeführt. Ich fing an, mein Rugby ernst zu nehmen, als ich dort eintrat.
Und scheint ja ganz gut funktioniert zu haben, weswegen wir auch im gleichen Team spielen. Deswegen vielleicht mal, ich sag mal so, du hast jetzt schon irgendwie Rugby und Akademie angeschnitten. Das gibt es im Deutschen nicht. So viel können Marco und ich vorwegnehmen. Deswegen willst du uns einmal so ungefähr dem Hörer erklären, wie denn das niederländische Rugby strukturiert ist.
Ja, zusammen mit den Akademien hat das niederländische Rugby also eine ziemlich einzigartige Struktur im Vergleich zu anderen Ländern. Ich bin mir allerdings nicht ganz sicher, wie es in Deutschland ist. Aber grundsätzlich gibt es in Holland keinen Schulsport. Rugby wird in Vereinen gespielt und es gibt fast 100 Vereine in Holland. Ich glaube, die offizielle Zahl war 87 oder so im Jahr 2019. Rugby Nederland hat etwa 20.000 Mitglieder, glaube ich, vielleicht ein paar weniger.
Marc, wie viel hat das deutsche Rugby ungefähr?
Ich glaube, das sind relativ ähnliche Zahlen tatsächlich. Ich glaube auch 18.000 oder irgendwas in der Richtung, aber vielleicht bin ich da auch gerade hoffnungslos optimistisch. Wir haben in jedem Fall sehr ähnliche Zahlen. Also es sind bei uns deutlich, oder ich sag mal auf die Einwohnerzahl deutlich weniger.
Also wir können auf jeden Fall schon mal festhalten, dass trotzdem Holland unser kleiner Nachbar ist. Er zumindest genauso viel Rugby-Spieler.
16.400 laut Statista.
16.000? Holland hat also sogar mehr. Erzähl uns doch mal ein bisschen was von deinem Rugby-Verein. Erzähl uns was auch von Den Haag, wo du ja das Rugby-Spielen dann in Holland zumindest weitergeführt hast.
Jedenfalls wächst das Jugendrugby in Holland ziemlich schnell. Der Verein, bei dem ich früher gespielt habe, Den Haag, hat sogar eine Warteliste für seine Jugendspieler. Wir haben über 800 Mitglieder im Verein, aber einfach nicht die Kapazität, um all die Kinder aufzunehmen, die Rugby spielen wollen. Das ist sehr bedauerlich. Trotzdem hat Den Haag eine der besten Jugendentwicklungen des Landes, die viele große Talente auch international hervorbringt, aber auch so viele junge Rugbyspieler wie möglich aufnimmt.
Jetzt würde uns interessieren, wie ist sozusagen das mit Talenten, die ein höheres Niveau anstreben, wie werden die gefördert und vor allen Dingen, wie werden die in Rugby-Akademien gefördert?
Ja, wenn ein junger Spieler in Holland gut ist und ein höheres Niveau anstrebt, hat er die Möglichkeit, sich einer Rugby-Academy anzuschließen. Dabei handelt es sich um Rugby-Programme, die in Zusammenarbeit mit Sonderschulen eingerichtet werden. Die Akademien sind über ganz Holland verteilt. Ich glaube, es gibt etwa 6 davon, um Spieler aus allen Regionen des Landes aufzunehmen.
Ich meine, sowas haben wir in Deutschland nicht. Marc, du kennst dich ja mit Verbandsgedöns ziemlich gut aus. Denkst du, dass es in Deutschland angedacht ist, dass das irgendwann mal kommen würde? Denn ich glaube, ganz schlecht ist so ein System ja nicht.
Ich denke, es ist ein bisschen schwierig, weil das große Problem, was in Deutschland aktuell behindert, in Anführungszeichen, ist ja die olympische Sportförderung, die sich ja sehr auf 7er Rugby fokussiert hat. Ich glaube schon, dass es sich anbieten würde, in zumindest 2-3 Stützpunkte zu haben. Heidelberg, Hannover, in Berlin aus purem Lokalpatriotismus. Würde sich, glaube ich, schon anbieten. Ich finde es dahingehend krass, dass die Niederlande flächentechnisch ja ein viel kleineres Land sind als Deutschland. Weiß nicht, ob viel kleiner, aber kleiner in jedem Fall. Und dass man es trotzdem geschafft hat, regional noch besser aufzuteilen, eine Sache, die wir bei uns nicht mal mit der Bundesliga schaffen, ist schon krass. Ich finde es auch nochmal die Zahl, 800 Leute in Den Haag. So viele sind, es sind in allen Berliner Vereinen nur knapp mehr.
Ja, also ist auf jeden Fall krass, weil ich meine so, wir sind beide Berliner und Berlin ist ja schon mal ein Stück größer als Den Haag. Das muss man da vielleicht an der Stelle, da bin ich mir sogar ziemlich sicher mit der Aussage. aber vielleicht ja auf diese Akademie noch ein bisschen besser einzugehen. Fandest du diese Akademien und wie sind die strukturiert?
Diese Akademien sind großartig. Du trainierst jeden Morgen von 8 Uhr bis 10 Uhr und arbeitest an deinen individuellen Fähigkeiten als Rugbyspieler. Du arbeitest in der Gym und auf dem Feld mit anderen jungen, talentierten Rugbyspielern und sehr leidenschaftlichen Trainern. Dieses Programm, das es nun schon seit etwas mehr als 10 Jahren gibt, hat wirklich dazu beigetragen, die Fähigkeiten unserer jungen Generationen zu verbessern. Allein in der Academy gibt es zahlreiche Spieler aus meiner Generation, die jetzt für die Nationalmannschaft spielen. Wolf von Dijk, Sim Norman, Mace van Oort und mehr.
Ja, man merkt also, dass zumindest die Akademien ja, dafür sorgen, dass es Nachwuchs gibt, der auf hohem internationalen Niveau auch spielen kann. Ich meine, wir haben das ja auch am Wochenende gesehen. Marc, du hattest ja nochmal das Ergebnis parat. Willst du uns nochmal sagen, wie es ausgegangen ist?
39 zu 13 für die Niederlande. Kein knappes Ergebnis und sicherlich nicht immer der relevanteste Faktor, aber mehr Punkte, als Deutschland gegen Georgien kassiert hat. Deutlich mehr.
Ja. Vielleicht ja eines Tages die Niederlande besser als Georgien, aber dazu kommen wir später. Renger, wie sieht denn der Weg von Spielern dann aus den Akademien in Senioren-Rugby aus? Also was passiert dann?
Nach den Akademien wechseln die Spieler in den Senioren-Rugby. Die höchste Spielklasse in den Niederlanden ist die Ehreklasse, die 12 Mannschaften umfasst. Das Niveau dieses Wettbewerbs wird immer höher. Allerdings ist es noch nicht anerkannt professionell. Die Mannschaften holen zwar Spieler von außerhalb und können ihnen ein kleines Taschengeld, ein Auto, ein Haus und einen Job geben, aber keine wollen Profiverträge.
Das heißt, im Fernsehen ja, seid ihr noch nicht in Holland, oder?
Der Wettbewerb entwickelt sich ständig weiter und versucht, einen Punkt zu erreichen, an dem er möglicherweise im Fernsehen übertragen werden kann. Aber das ist eine schwierige Aufgabe, wie ich mich vorstellen kann, dass das auch in Deutschland der Fall ist.
Ja, auf jeden Fall. Also, ich weiß nicht, wie viele Jahre sind wir noch davon entfernt, dass man hier über uns Sky einschalten kann und dann kommt die Rugby-Konferenz. Also ich glaube, das dauert noch ein bisschen.
Wäre ja schon mal ein Fortschritt. Ich meine, es ist auch in anderen Ländern, in Frankreich werden die Frauen auch noch nicht übertragen, die erste Liga. Aber ein YouTube-Livestream wäre ja schon mal was.
Gibt es sogar, glaube ich, manchmal.
Nur mal so als...
Ich glaube, ja, vom BRC gab es mal ab und zu.
Ja. Ja. Aber noch nicht flächendeckend.
Noch nicht flächendeckend, hoffentlich eines Tages. Wir arbeiten dran zumindest. Wer weiß, was da noch kommt. Aber, Renger, was, also es gibt ja, du hast ja dieses Akademie-System im niederländischen Rugby, aber es gibt ja auch das, ja, dieses nationale Trainingszentrum, was da nochmal sozusagen davon separat ist. Was ist das? Welche Spieler sind da? Und worauf führt das dann hinaus, das nationale Trainingszentrum?
Ja, für Spieler, die aus der Akademie kommen und sich im niederländischen Rugby weiterentwickeln wollen, gibt es auch das nationale Trainingszentrum. Dies ist ein zentraler Trainingsort für Spieler über 18 bis etwa 22, um auf hohem Niveau weiter zu trainieren. Die Spieler ziehen nach Amsterdam, absolvieren dort ihr Studium und trainieren fast täglich in einem nahezu professionellen Umfeld, um ein besserer individueller Rugbyspieler zu werden. Es ist die extreme Version der Rugby Academy. Die meisten Spieler der U20-Mannschaften würden dies durchlaufen, wenn sie nicht bereits in einem professionellen Umfeld außerhalb Holland spielen würden.
Du spielst ja in einem professionellen Umfeld außerhalb von Hollands. Darauf wollen wir dann etwas später nochmal im Interview eingehen, wie denn auch holländische Spieler nach Frankreich kommen, warum es immer mehr gibt. Marc und ich hätten im Vorhinein darüber geredet, dass es mehr niederländische Loks in Frankreich gibt als deutsche Spieler, es sind nämlich 8. Aber wie gesagt, dazu vielleicht später noch ein bisschen mehr, warum das so ist, weshalb das so ist. Was ich natürlich schon etwas weiß, weil wir auch abseits des Feldes eben relativ viel unternehmen und wir auch etwas befreundet sind, aber vielleicht für den Zuhörer. Du hast es ja schon angesprochen, du kommst aus den USA, hast zumindest die US-Staatsbürgerschaft. Welchen Unterschied gibt es denn zum Rugby in den USA? Und hast du in den USA überhaupt auch mal Rugby gespielt oder eigentlich nicht wirklich?
Zunächst einmal habe ich nicht in den USA gelebt. Ich habe wegen der Arbeit meines Vaters in einigen Ländern gelebt, aber wir waren nie in den USA. Nach dem, was ich über die USA weiß, ist Rugby dort jedoch ein schwieriger Sport. In der High School ist er nicht sehr populär, weil es dort keine Möglichkeiten für Stipendien für das College gibt. Rugby ist keine NCAA-Sportart und bringt den Universitäten daher keine finanziellen Vorteile. Es ist nur ein Vereinssport. Daher wurden alle talentierten Sportler, die sich für Rugby interessieren könnten, lieber eine kostenlose Ausbildung durch ein Stipendium im American Football erhalten, als umsonst Rugby zu spielen. Der Spielerpool ist deshalb ziemlich klein.
Ja, das ist einfach nochmal abgehakt, weil wer weiß, was in der Zukunft kommt. Vielleicht eines Tages spielt Renger ja möglicherweise auch für die USA oder vielleicht auch für die Niederlande. Wir gehen darauf später ein, da wird das nochmal genauer angesprochen. Aktuell spielst du ja aber in Frankreich für ein französisches Team. Und da würde uns natürlich interessieren, wie dieser Weg aus diesem niederländischen Rugby-Akademie-System nach Frankreich verlaufen ist. Wie bist du nach Frankreich gekommen?
Ich hatte eigentlich nicht vor, professionell Rugby zu spielen. Ich wollte immer auf dem höchstmöglichen Niveau spielen und gleichzeitig zur Schule gehen. Die Schule war immer der Priorität. Nach der U20-Europameisterschaft habe ich mich jedoch hingesetzt und ein wenig darüber nachgedacht, was ich da tue. Ich trainierte wie ein professioneller Rugbyspieler und studierte gleichzeitig Jura an der Universität von Amsterdam. Was die Schule angeht, lief es nicht gut. Ich hatte in 2 Jahren etwa die Kurse eines Jahres absolviert. Im Rugby lief es gut, aber das Einzige, was noch fehlte, war der Sprung in die A-Nationalmannschaft. Ein Freund von mir, der jetzt in Aurillac spielt, sprach mich an und sagte, dass sein Agent auf der Suche nach Schlössern sei, die Loks. Ich war bereit, mit dem Agenten zu sprechen und sagte ihm, dass ich gerne in Frankreich spielen würde, wenn man das mit der Schule verbinden könnte.
Du hast es ja geschafft. Du bist ja dann am Ende nicht zu Aurillac gegangen. Für diejenigen, die sich ein bisschen für Aurillac interessieren und auch deren Transfersystem, wir haben dann, glaube ich, in der vorletzten Folge drüber geredet, sind da ein bisschen näher drauf angegangen. Gibt es auch einen interessanten Artikel vom Rugby Pass auf Englisch. Also wer das lesen möchte, das ist vielleicht eine Literaturempfehlung an der Stelle. Du bist ja aber dann im Brief gelandet. Ja, warum?
Ja, ein oder zwei Wochen später meldete sich Brief bei mir und sagte, sie würde mich 2 Tage später zu Testspielen einfliegen. Ich hatte an den Tag nichts vor, also dachte ich, warum nicht? Ich flog nach Brief, machte die Tests und es war unglaublich. Sie waren wirklich begeistert von mir als Spieler und haben mir sofort einen Vertrag angeboten. Damit hatte ich überhaupt nicht gerechnet. Ursprünglich war es nur für 1 Jahr, also dachte ich, ich würde das machen und dann zurück nach Holland gehen, um zu studieren. Aber nach 1 Jahr boten sie mir 2 weitere an und danach habe ich gleich einen Profivertrag unterschrieben. Ich hatte wirklich nie erwartet, dass ich diesen Weg einschlagen würde, aber ich bin sehr dankbar, dass ich die Möglichkeit bekommen habe, all das zu tun.
Das heißt, willst du noch was? Marc, hast du noch was?
Ich wäre jetzt einfach mal, fände es einfach mal sehr spannend, das auch mit deinem Weg, Oskar, zu vergleichen. Weil ihr habt ja wahrscheinlich, kommt ja beide aus nicht traditionellen Rugby-Ländern. Offensichtlich, ne? Wäre ja dann für mich schon spannend, als jemand, der jetzt nicht unbedingt die größte Rugby-Karriere auf dem Platz hatte, abseits könnte man drüber streiten, aber auf dem Platz hatte, fände ich es jetzt mal sehr spannend, das damit zu vergleichen, wie das bei dir abgelaufen ist.
Ja, bei mir war es ja eigentlich ähnlich, ne? Ich bin nach Paris eigentlich für 1 Jahr, habe dann 3 Jahre unterschrieben, war eigentlich nur 1 Jahr da und bin halt nach Brief gegangen und habe dann hier 2 Jahre unterschrieben und ja, stand jetzt ja auch noch nichts verlängert oder sowas. Also, aber dazu dann wahrscheinlich mehr im April. Also es ist halt, ne, so war es auch bei was mir bei Reng, also wir sind ja auch, wie gesagt, abseits des Platzes haben wir viel miteinander zu tun. Und ich glaube, wir beide haben ja schon ähnliche Biografien. Wir kommen beide A, nicht aus Rugby-Familien oder sportbegeisterten Familien, zumindest nicht Rugby-begeisterten Familien. Wir kommen nicht aus Rugby-Metropolen, ja, also auch weder aus Ländern noch aus Familien. Und trotzdem haben wir es irgendwie geschafft, in der französischen Provinz zu landen und Rugby zu spielen und damit unser Geld zu verdienen. Deswegen kann man das schon vergleichen, weil wir auch ja, die gleiche Position spielen, in einer gewissen Art und Weise. Nur halt mit dem Unterschied, bei mir war das der Umweg über Paris und Renga hast halt ja, von Anfang an hier den Centre de Formation durchgelaufen.
Ja.
Deswegen, um vielleicht im Interview ja, um ein bisschen weiterzukommen, Renga, wie findest du den Brief anstatt als sich, aber wie schätzt du auch den Centre de Formation hier in Brief ein? Für alle, die sich fragen, was ist ein Centre de Formation? Wir haben drüber geredet, auch in der letzten Folge. Bin nochmal besser genau darauf eingegangen, aber Renga, bitte, wie bist du Brief-Fan? Liebst du die Stadt?
Ja, ja, Brief ist eine kleine, sehr kleine, aber feine Stadt. Die Einwohner lieben ihr Rugby-Spiel und es ist das Herzstück des Dorfes. Ein Viertel der Stadt kommt zu jedem unserer Heimspiele. Das Centre de Formation war für mich hier im Brief großartig. Die Trainer sind von hoher Qualität und sie bereiten einen wirklich darauf vor, wie man professionell spielt. Bevor ich nach Brief kam, hatte ich noch nie so viel vor den Setpiece geübt. Und als ich hier ins CDF kam, haben sie mir meine Fähigkeiten im Setpiece regelrecht eingehämmert. Abgesehen vom Rugby selbst war auch die körperliche Seite großartig. Als ich ankam, war ich ziemlich dünn, 100 Kilo bei 2,3 Meter. Nach meinem ersten Jahr hatte ich 10 Kilo zugenommen, nur weil ich viel gegessen und an den von CDF organisierten Trainingseinheiten teilgenommen hatte.
Wie war denn die Schule? Ich sag mal so, aus eigener Erfahrung kann ich behaupten, dass es in Brief mit internationalen Universitäten eher so mager aussieht.
Ja, was die Schule angeht, so gab es natürlich keine englischsprachigen Universitätsprogramme, an denen ich sofort teilnehmen konnte. Deshalb habe ich 1 Jahr lang Französisch Unterricht genommen und bin dann auf die örtliche Wirtschaftsschule gegangen. Das war eine gute Grundlage für den Master, den ich jetzt online begonnen habe.
Um auf diese Wirtschaftsschule mal genauer einzugehen, das mache ich ja auch gerade, ich sehe ja auch gerade Wirtschaft, ja, BWL auf Französisch. Es ist natürlich, ne, es ist eine kleine Dorfuniversität, könnte man meinen. Ne? Also der Bachelor ist natürlich ein normaler Bachelor, aber als Rugby-Spieler hat man dann natürlich ja, so einiges, was einem hilft, das da auch zu bestehen. Muss man auch ganz ehrlich sagen, hat einige Privilegien. Ist schon manchmal verrückt, also da kommen auch die Professoren an und fragen einen nach der Aufstellung, fragen, wie das Training denn läuft. Also ganz anders zu dem, was ich in Paris erlebt habe. Renga, genauso wie ich.
Ich
ja, Marc, bitte.
Entschuldigung, ich find's nur schön, dass ihr beide den Begriff Dorf verwendet. Ich habe ja nicht viel Zeit in Brief verbracht, aber ich kann mich sehr genau daran erinnern, dass ich den, wann war das Spiel? Mittwoch, glaube ich, und Donnerstag früh sind wir weitergefahren und ich bin in die Bäckerei gegangen und haben natürlich sehr schnell mitbekommen, vielleicht aufgrund meines Hertha-Pullovers oder T-Shirts vielmehr, dass ich Tourist bin. Und da habe ich gefragt, wie finde ich denn den Ort? Ich habe gesagt, c'est un joli village. Non, non, c'est un ville. C'est un ville. Eine Stadt. Eine Stadt. Kein Dorf.
Meine, man muss auch dazu sagen, ich meine, ich komme aus Berlin und dann in Paris gelebt, jetzt in Brief zu sein. Das sind 50.000 Einwohner Stadt. Stadt. Auch eine stolze Stadt, wenn man das dann sagen will, aber eine kleine. Also,
es ist schon, also ich würde auch den Begriff Dorf verwenden, aber ist vielleicht auch die Berliner Arroganz, die da so ein kleines bisschen durchscheint.
Oder die aus Den Haag, wie man möchte. was ja eigentlich auch auf unserem Weg gleich ist, wir beide haben, ja, also Renger und ich haben beide Pro de Deux und Top 14 gespielt. Der eine bist mit Top 14, der andere mit Pro de Deux. Aber aus deiner Sicht, Renger, welche Unterschiede gibt es denn, also was für dich ist der Unterschied zwischen der Top 14 und dem Pro de Deux, wenn du es vergleichen müsstest, so als Spieler?
Die Pro de Deux ist eine großartige Liga. Sie ist hart umkämpft und jedes Team kann jedes andere schlagen. Kein Ergebnis ist leicht vorhersehbar. Sie umfasst auch viele Städte mit historischen Rugby-Teams, sodass auch Auswärtsspiele mit verrückter Atmosphäre wirklich Spaß machen können. Was den Unterschied zur Top 14 betrifft, so sind es die Geschwindigkeit und die Aufschläge. Ich habe nur an 5 Top 14 Spielen teilgenommen, aber es war einfach so viel schneller und die Schläge fühlten sich deutlich härter an. Das mag daran liegen, dass es auch meine ersten Profispiele überhaupt waren, aber von dem, was ich von anderen Leuten gehört habe, stimmen sie mir zu.
Ja. Auf jeden Fall.
Darf ich einmal fragen, woran das liegt? Weil letzten Endes erste, zweite Liga, ich hätte gedacht, an der Körperlichkeit mangelt es an beiden Ligen nicht, weil ihr seid ja erst, ob nur erste oder zweite Liga Profis. Ist es dann die Ernährung oder?
Was ich glaube, dass es tatsächlich damit zusammenhängt, dass man in der ersten Liga möglicherweise natürlich auch je von Team mehr spielerische Lösungen versucht zu suchen und dass man in der zweiten Liga vielleicht mehr, sag ich mal, durch den Gegner durchspielen möchte, anstatt, ja. Also wenn man sich zum Beispiel Toulouse anguckt, dann spielen sie auch durch, sag ich mal, Verteidigungen durch, aber mehr mit Offloads, ja, mehr ein Dupont, der die Linie attackiert, oder du hast halt diese individuelle Klasse, einfach, dass das Spiel schneller macht, weil die Rucks sind schneller, ja, der Ball kommt schneller raus, du musst schneller in Position kommen. Hingegen du in der Pro de Deux schon viel, ja, auch Spiele hast, wo man im Endeffekt von Gedränge zu Gedränge läuft. Und man auch gegen Teams spielt, die halt viel über die Stürmer kommen, extrem viele über die Stürmer kommen. Und in der ersten Liga hast du natürlich auch diese Teams, aber deren Stürmer haben eben auch die Offloads. Ich meine, wenn man sich beim Castre zum Beispiel Abraham Papali anguckt, der aber noch uns gespielt hat, was der manchmal für Offloads raushaut, oder natürlich Toulouse, jeder von den Jungs kann da super Offload spielen. Und ich glaube, diese individuelle Qualität nach dem Kontakt, den Ball am Leben zu halten, keep the ball alive, ja, ich glaube, die ist in der Pro de Deux einfach nicht ganz so vorhanden. Und ich glaube,
ja,
desto lebendiger der Ball ist, desto schneller muss man halt sein. Ich sag mal, dieser Kampf um Position ist halt in der Top 14, glaube ich, nochmal schneller. Ich weiß nicht, Renger, konntest du dem folgen?
Ein bisschen.
Ein bisschen, ja. Jetzt haben wir gehört, okay, es gibt also dieses System, du kommst in die Akademie, du wirst gefördert und es geht sozusagen auf dem Weg dahin, wirklich Profi zu werden, professionelle Strukturen zu trainieren. Aber in Holland, ja, im Endeffekt verdienst du auch kein Geld damit. Das heißt, junge Spieler müssen ja, wie in Deutschland auch, wenn sie im 15er Rugby eine Karriere anstreben, nach Frankreich oder nach England gehen. Was können denn junge Spieler aus dem Ausland machen, um, sag ich mal, ja, es auch eine besondere Formation zu schaffen?
Für junge Spieler ist es meiner Meinung nach wichtig, früh nach Frankreich zu kommen. Bei den heutigen GIF-Regeln ist es wichtig, früh einzureisen, um sicherzustellen, dass man den GIF-Status erhalten kann. Das ist hilfreich, um später Verträge zu bekommen und sogar von anderen Teams auf einem hohen Niveau berücksichtigt zu werden. Vor allem für große Spieler oder Spieler mit außergewöhnlichen körperlichen Eigenschaften ist es sehr hilfreich, früh zu einem Profiverein zu gehen. Die Vereine sind bereit, viel in Spieler mit großem Potenzial zu investieren. Und wenn man sie in jungen Jahren aufnimmt, bedeutet das, dass sie sich gut integrieren und sogar in die französischen Altersklassen aufsteigen können, was die Vereine lieben. Abgesehen davon sollte junge Spieler auf nationaler Ebene in Deutschland oder in den Niederlanden versuchen, so hoch wie möglich zu spielen und an der Entwicklung der Führer für ihre positionsspezifischen Fähigkeiten zu arbeiten. Die Arbeit an grundlegenden Fähigkeiten ist meiner Meinung nach wichtiger, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass es sehr geschätzt wird, wenn man das, was man auf dem Rugbyfeld tun soll, gut macht.
Was damit vielleicht gemeint ist, was auch mal von meiner Seite ja, ein bisschen nochmal festzuhören kann, was damit gemeint ist, in Deutschland hast du oft das Gefühl, oder weil du einfach wenige Leute beim Training hast, dass alle irgendwie alles machen können. Also für mich, ich war zum Beispiel mal Nummer 12 habe ich gespielt, ich habe Nummer 10 gespielt und ich habe auch mal die Gasseneinwürfe gemacht, weil ich 2 Meter groß war. Und war auch ziemlich schwer und keiner konnte mich liften. Ich war aber der Einzige, der irgendwie diese Gasse einwerfen konnte. Also habe ich halt die Gassen eingeworfen. Ist zwar cool, dass ich das kann, aber wenn man wirklich Profi werden sollte, dann sollte man sich darauf konzentrieren, der beste zweite Reihe-Stürmer zu werden, der man werden kann. Der allerbeste. Und dann sage ich dir ganz ehrlich, ob du einen Spinpass über 15 Meter passen kannst, das ist natürlich cool, aber wie viele zweite Reihe-Stürmer in der Top 14 werfen jedes Wochenende 15 Meter Spinpässe? Ne? Gibt nicht so viele. Und ich glaube, das ist damit gemeint, dass hier in Frankreich wirklich, du hast halt deinen Job, das ist deine Position, du hast Job XY, führ den bitte auch gut aus, weil dafür wirst du aufgestellt. Ich stelle mal eine zweite Reihe auf, damit sie Gassen fängt, tackelt, carried, ein paar Rucks macht und im Gedränge anschiebt und vielleicht auch noch einen Offload spielen kann, aber er muss jetzt keinen Rubberkick irgendwie machen. Also ich weiß nicht mal, kannst du das so ein bisschen bestätigen aus deiner Erfahrung her?
Ja, also es ist, ich sag mal, es ist natürlich immer schön, als Spieler breit aufgestellt zu sein. Ich habe, glaube ich, fand ich schon immer ganz cool. Ich habe lange Siebener gespielt und fand es eigentlich schon immer ganz cool, dass ich als Prop deutlich mehr mit dem Ball in der Hand machen kann als viele andere auf meiner Position, zumindest auf dem Amateurniveau. Aber am Ende des Tages, das muss ich die Basics trotzdem am besten können oder besser können als alle anderen. Und da kommen wir ja nicht drum rum. Muss trotzdem auf der 3 das Gedränge halten. Ich muss liften. Und der Rest, ne, ist ein Bonus, aber nicht unbedingt der lebenswichtige Bonus. Ich möchte an dieser Stelle noch einmal kurz einwerfen, weil die Folge ja vielleicht prädestiniert ist, dass uns ein paar Leute zuhören, die noch nicht so viel mit französischem Rugby am Hut hatten und vielleicht über den GIF-Begriff gestolpert sind. Der steht für Joueur issu de la formation française, heißt ein Spieler, der 3 Jahre vor dem 21. Lebensjahr in einem französischen Verein verbracht hat. So simpel eigentlich, aber dass wir das einmal nochmal mit erklärt haben, falls uns Leute zuhören, was ich doch hoffe, die noch nicht allzu viel Ahnung vom französischen Rugby haben. Aber ist mal so rum.
Ja. Ich meine, wir haben es ja schon ein bisschen, wir sind schon ein bisschen drauf angegangen. Aber, also wir haben es ja schon gerade gesagt, irgendwie es gibt mehr niederländische zweite Reihen in Frankreich, als es überhaupt deutsche Rugby-Spieler gibt.
Jetzt mal ganz ehrlich, warum kommen so viele junge Spieler aus Holland nach Frankreich? Ist es die Perspektive oder warum?
Na, es ist nicht so viele, aber die Zahl der jungen Spieler, die zu uns kommen, hat sich explosionsartig erhöht. Ich denke, das liegt daran, dass die Leute sehen, dass es jetzt möglich ist und sie wissen, dass sie früh einsteigen müssen. Die Vereine beginnen sogar Beziehungen zu einigen CDF in Frankreich aufzubauen, damit sie Talente dorthin schicken können.
Für dich der richtige Weg, Marc, auch in Deutschland solche Beziehungen aufzubauen?
Absolut. Also es ist, ich sag mal, am Ende des Tages ist es natürlich, wir reden immer von jungen Menschen und Sportkarriere sollte sicherlich selten das einzige Standbein sein, weil da kann ja so viel mal schief gehen mit Verletzungen und allem drum und dran. Aber ich glaube, der niederländische Weg, so viele junge Spieler wie möglich, so früh wie möglich nach Frankreich zu bekommen und in die Profis, und nicht nur nach Frankreich, ne, Neuseeland mit Fabian Holland, sicherlich auch sehr, sehr relevant. Und ich glaube, das ist der beste Weg. Klar, am Ende des Tages müssen die Spieler dann auch tatsächlich für die Nationalmannschaft spielen. Das ist ja dann auch immer noch eine andere Sache, aber es ist absolut der richtige Weg. Also ich glaube, es ist auch der einzige Weg, weil wenn du wirklich Top-Spieler werden willst, bringt es dir nichts, bis 18 im deutschen Ligasystem zu bleiben. Du entwickelst. Naja, ich meine das jetzt gar nicht, meine das gar nicht böse, aber die Sache ist natürlich trotzdem, das deutsche Nachwuchssystem kränkelt. Und alle guten Spieler, die wir haben, entwickeln sich nicht weiter, wenn sie nur gegen, ich sag mal, wenn es ist wie mit 1880 Frankfurt, die zu jedem Nachwuchsturnier hinfahren und alles über den Haufen spielen, da verbessert sich keiner, wird niemand besserer Spieler. Sind gute Spieler und die werden sicherlich auch bessere Spieler, aber nicht, sie entwickeln sich nicht so, wie sie könnten, wenn sie herausgefordert würden. Ja.
Also, wahrscheinlich richtig. Ich kann nur für mich reden. Ich habe ich bin ja wirklich ein deutscher Homeground-Spieler. Also mehr Homeground geht ja gar nicht. Ich habe ja tatsächlich die gesamte Jugend praktisch in Deutschland verbracht. Und klar, ich meine, wir haben zweimal, glaube ich, die Woche trainiert mit der U18 und dann habe ich mich noch irgendwie bei den Herrenteams versucht einzuschleichen. Ja, das habe ich auch schon in der U16 gemacht. Dann ich bin einfach beim U18-Training aufgetaucht. Also zuerst war ich da gar nicht eingeladen. Aber die Kritik ist natürlich schon dahingehend richtig, dass man, wenn man in Deutschland ist, halt diese Struktur von einem professionellen Aufbau gar nicht erst hat, sondern die muss man sich selber suchen. Das heißt, dann gehst du zum zweiten Herrentraining, dann zum ersten Herrentraining und dann noch zum U18 und dann zum U16-Training. Dann hast du auch deine 4-5 Trainingstage die Woche. Aber klar, das so organisiert und professionalisiert wie in Frankreich, ja, da sind wir deutschlandweit weg.
Ich glaube allein schon ein klarer Pathway, wie es in Irland zu geben scheint, mit den 4 Nachwuchsakademien und dann einer quasi volljährigen Akademie. Das ist ein klaren, selbst wenn man sagt, okay, man möchte seine Heimat nicht verlassen und oder kann nicht, wie auch immer, weil es kostet ja trotzdem auch, sollten wir auch nicht lügen, dass es auch durchaus eine Geldfrage sein kann, aber sagt, okay, es gibt dann trotzdem aber auch einen klaren Weg, den man einschlagen kann, wenn man zu Hause bleibt. Eine klare Perspektive und einen klaren Weg. Und das habe ich manchmal bei uns das Gefühl, dass ein Plan fehlt.
Ja, also für 7 Rugby ist der auf jeden Fall da. Aber fürs 15 Rugby sicherlich aktuell schwierig. Also das kann man. Also ich war lange nicht mehr in Deutschland, muss ich auch ganz klar dazu sagen. Ich kenne das deutsche System, wie es Stand jetzt ist, nicht, weil ich es einfach nicht selbst erfahren habe. Aber Marc, wie einige vielleicht wissen, war ja mal sogar Jugendwart. Bist es ja nicht mehr. Also warst mal ja Jugendwart beim BSV, ja. Dementsprechend müsstest du dich ja eigentlich damit auskennen, kann man sagen, wenn man so solltest du. Um aber jetzt vielleicht mal zum Thema zurückzukommen und auch Renger wieder in den Podcast ein bisschen einzubauen. Warum ist es, also vor welchen Herausforderungen standest du oder stehen vielleicht auch andere junge Spieler, die so ein Abenteuer im Grunde ja nach Frankreich wagen? Also was ist so die größte Herausforderung?
Offensichtlich wird es Jif, aber das haben wir schon behandelt. Also die Sprache ist ein weiterer wichtiger Punkt. In Frankreich sprechen die meisten Leute kein Englisch, also ist es wichtig, Französisch zu lernen. Auch außerhalb des Rugbyfeldes kann der Umgang mit Dokumenten und Anrufen in französischer Sprache ziemlich entmutigend sein. Es ist wirklich hilfreich, die Sprache zu beherrschen.
Marc nickt nur.
Es ist auch nicht selbstverständlich, dass die Franzosen die Dokumente verstehen. Das wissen viele ja nicht, aber wir in Deutschland mokiert man sich ja gerne über den eigenen Beamtenstaat und Verwaltungsapparat und wie umständlich das alles ist. Was viele aber nicht wissen, ist, dass das eine französische Erfindung ist, die von Napoleon nach Deutschland gebracht wurde. Das heißt, die Franzosen sind die Experten, wenn es darum geht, umständliche Verwaltung zu haben. Das ist, darauf muss man vorbereitet sein.
Ja, also zum Glück gibt es Menschen bei uns, ganz tolle Leute bei uns in den Büros, im Verein, die uns dabei helfen, weil ich glaube, wenn er ganz alleine auf mich gestellt wäre, dann ja, da könnte es da schon einige Male etwas schwieriger werden. Aber Renga, was hat dich denn am französischen Rugby am meisten beeindruckt? Also du bist ja jetzt schon lange hier. Was findest du so richtig toll, dass du in Frankreich Rugby spielen kannst?
Die Tatsache, dass sie trotz ihrer GIF-Regeln die integrativsten Ligen der Welt hat. Sie haben Spieler aus der ganzen Welt und geben so vielen Tier 2, Tier 3 Spielern eine Chance. Das gibt es in keiner anderen Liga der Welt und ich denke, das ist etwas ganz Besonderes.
Das denke ich auch und mit dieser Frage kommen wir auch aufs heutige Gewinnspiel. Marc, bitte, erzähl uns mehr.
Wir haben ja uns entschieden, zur Feier der Jubiläumsfolge eine weltexklusive, muss man ja sagen, Bleu Blanc Rugby-Tasse zu verlosen. Wenn ihr sehr, sehr viel schreibt, dann vielleicht auch eine zweite, aber eigentlich ist die für mich gedacht, aber schauen wir mal. Alles, was ihr tun müsst, ist eigentlich eine E-Mail schreiben, fasst nochmal zusammen, was Renga am französischen Rugby so toll findet. Und gerne auch noch einen Satz dazu, was ihr am französischen Rugby so toll findet, an info@bleublancrugby.de. Und nächste Woche losen wir dann aus allen, die uns geschrieben haben, ein oder vielleicht auch zwei GewinnerInnen aus. Und
ja,
wir freuen uns.
Schreibt uns einfach, was ihr toll am französischen Rugby findet. Warum schaut ihr es euch an? Und wenn ihr das noch nicht schaut, warum werdet ihr euch es vielleicht anschauen wollen in nächster Zukunft? Was begeistert euch daran? Ja, aber jetzt, Marc hat es ja gerade schon, ja, springen wir wieder ein bisschen vom Thema, kommen wir wieder zum Interview zurück. Marc hat es ja schon so ein bisschen angeschnitten. Am Ende des Tages müssen die Spieler auch für die Nationalmannschaft spielen. Sonst bringt das alles nichts. Könntest du dir denn vorstellen, du hast ja noch nicht für Holland gespielt, könntest du dir vorstellen, eines Tages wieder in Holland zu spielen?
Ich weiß wirklich nicht, wo ich in der Zukunft landen werde. Im Moment konzentriere ich mich auf mein Rugbyspiel hier und darauf, mich in Frankreich zu etablieren, in den USA und Japan zu spielen, reizt mich auch sehr. Aber das kann ich ausschließen und wir werden sehen, wie sich die Dinge entwickeln.
Das heißt, dass du irgendwann mal nach Holland zurückkehrst, eher ausgeschlossen. Aber könntest du dir denn vorstellen, für die holländische Nationalmannschaft zu spielen?
Ich hatte schon immer eine doppelte Staatsbürgerschaft und für die Niederlande zu spielen bedeutet, dass ich nicht für die USA spielen könnte. Aber der Hauptgrund ist, dass ich mich auf meine Karriere im Brief konzentriere. Ich möchte niemals das Training hier verpassen oder Spiele verpassen. Meine Priorität liegt vorerst in Frankreich, vor allem als junger Spieler.
Ja, reasonable.
Traum jedes Trainers.
Ja, Trainerliebling. Jetzt ist es aber so, also Holland kann sich ja für die nächste WM qualifizieren. Glaubst du dran?
Auf jeden Fall. Mit 24 Teams ist das sehr gut möglich. Wir müssen nur in der Lage sein, nächstes Jahr Mannschaften wie Spanien, Portugal oder Rumänien zu schlagen und wir könnten dabei sein. Das wäre sehr aufregend für das niederländische Rugby.
Was ich ziemlich schade finde, dass da Deutschland nicht mit erwähnt wird. Also das wäre praktisch ja schon einfach als nicht ernstzunehmende Konkurrenz ausgeschlossen werden. Das geht gar nicht. Aber
da, um mal einmal vom Skript ein kleines bisschen abzuweichen, was ich eigentlich ganz spannend finde, wir haben ja gesehen, das Spiel, das Challenge Cup Spiel der Cheaters in Amsterdam war ja sehr, sehr gut besucht. Also 5.500 waren offiziell da. Wie ist eigentlich der Stellenwert von Rugby in den Niederlanden? Gibt es dafür ein Publikum? Ist es, oder sagst du, es ist ein grundlegendes Interesse da und sollte man sich für eine WM qualifizieren, würde es wie in Uruguay oder Portugal nochmal richtig durch die Decke gehen?
In Holland gibt es einen großen Markt für Rugby-Zuschauer. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie die genauen Zahlen lauten, aber ich glaube, dass wir die Nationalität waren, die die Weltmeisterschaft am zweit- oder drittmeisten besucht hat, in Person. Das Spiel der Geparden war also nur ein Beweis davor.
Das Spiel der Cheaters. Der Cheaters, den sagst der Geparden. Der Cheaters. Das Spiel der Cheaters, den sagst der Geparden.
Okay. Das Spiel der Cheaters war also nur ein Beweis davor. Ein ausverkauftes Stadion mit tonnenweise Rugby-Fans, das war toll zu sehen. Ich weiß, dass die Leute, die dort aufgewachsen sind, gerne super Rugby gesehen haben, aber sie mussten immer nach lückenhaften Online-Streams suchen. Ich bin mir sicher, wenn es eine Möglichkeit gäbe, diese verschiedenen Wettbewerbe zu sehen, würden die Holländer das tun. Ich hoffe, dass es in Zukunft mehr europäische Spiele in Amsterdam geben wird.
Wir hatten vor einer Weile hier im Podcast schon mal darüber geredet, als es darum ging, dass die europäischen Finale oder Finalstadien bekannt gegeben würden. Und wir haben tatsächlich für ein Finale in Amsterdam plädiert und geworben. Also wir schließen uns deinen Wünschen sehr an.
Oder im Olympiastadion, da darf auch gerne gespielt werden.
Oder im Olympiastadion, ja.
Du wolltest noch, willst du eine Frage direkt dranhängen, die zweite Mal, die du noch hattest?
Ja, kann man ja direkt, wir reden im deutschen Rugby, haben wir immer darüber geredet, so ein kleines bisschen so eine Dirk Nowitzki-Figur zu haben. Ein Spieler, der es wirklich groß geschafft hat, hatten wir mit Robert Mohr, vielleicht bis zu einem gewissen Grad, aber nicht ansatzweise so erfolgreich wie zum Beispiel ein Tim Visser oder ein Zeno Kieft. Welchen Stellenwert haben diese Spieler für den niederländischen Rugby?
Zeno Kieft ist aus meinem Verein in Den Haag. Ich habe ihn nach meinem ersten Jahr im Brief um Rat gefragt. Er ist einer der Gründe, warum ich immer noch in Frankreich bin. Was Tim Visser betrifft, so war er immer eine Legend. Er hat so viele Kinder inspiriert, es im Rugby zu schaffen und zu versuchen, Profi zu werden.
Ja, das haben wir in Deutschland vielleicht auch bald mit einem All Black. Wird man sehen.
Ja.
Also, ist ja...
Und selbst da sind die Niederländer nicht weit hinterher, vielleicht sogar ein kleines bisschen voraus mit Fabian Holland.
Ich weiß auch nicht, was mit dem deutschen Rugby ist, aber man weiß ja nie, vielleicht eines Tages. Vielleicht holen wir euch ja irgendwann nochmal ein, was die Mitgliederanzahlen angeht. Das wäre vielleicht mal ein guter Anfang. Aber vielleicht nochmal ein bisschen persönlicher zurückzukommen. Was sind denn noch so deine Ziele im Rugby? Wo soll es noch für dich hingehen?
Mein Ziel im Rugby war es immer, auf dem höchsten Niveau zu spielen, das ich erreichen kann. Ich treibe mich selbstständig an, um ein besserer Spieler zu werden. Im Moment bedeutet das, ein beständiger Stammspieler in der Pro D2 zu werden und Brief zurück in die Top 14 zu bringen.
Ja, das wäre natürlich nicht so schlecht, wenn wir das dieses Jahr noch schaffen würden. Dazu dann mehr in der nächsten Folge, die dann wieder ein bisschen, ja, in Anführungszeichen normaler werden wird. Aber um diesen Blick in die Zukunft vielleicht noch ein bisschen weiter streifen zu lassen, also wir haben ja schon darüber geredet, so das holländische Rugby ist in einigen Strukturen schon sehr professionell. Und wo glaubst du, steht denn das holländische Rugby in 20 Jahren?
Ich weiß nicht einmal, wie der Rugby in 20 Jahren aussehen wird. Bei allem, was über Gehirnerschütterungen herauskommt, könnte ich mir vorstellen, dass es bis dahin ganz anders aussieht. Aber ich hoffe, dass das niederländische Rugby bis dahin in der Lage sein wird, mit Tier-1-Nationen zu konkurrieren. Das wäre fantastisch. Aber damit das, das passiert, muss World Rugby den Rugby-Sport in den untergeordneten Nationen stärker fördern und darf sich nicht wie heute von echten internationalen Wettbewerben ausschließen.
Ja. Ja. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Auch eine Sache, über die wir hier im Podcast, ich weiß gar nicht, ob wir hier im Podcast drüber geredet haben.
Mit mir noch nicht.
Aber eine, es ist für mich so ein kleines bisschen der, das, das eins der großen Probleme des deutschen Rugbys ist ja A, es ist Deutschland und so großartig wie ein Sieg gegen Georgien wäre, wenn man jetzt mal eine sportliche Realitäten beiseite stellt. Am Ende des Tages sagt die breite Rugby-Öffentlichkeit, die breite Öffentlichkeit, die keine Ahnung von Rugby hat, ja, na gut, es ist Georgien. Da wohnen 20 Menschen und davon sind 10 Russen. Natürlich haben wir gegen die gewonnen, wir sind Deutschland. Ist dann immer so ein kleines bisschen schwer zu vermitteln, wie die sportliche Realität aussieht. Aber die andere Sache ist natürlich auch, dass selbst wenn man das schafft, selbst wenn man das ganze Ding gewinnt, hat man eigentlich nichts gewonnen. Weil man keine Chance hat, wirklich nach oben zu kommen. Und WM ist schön und gut, aber alle 4 Jahre lang irgendwo, oder alle 4 Jahre so ein kleines bisschen, jetzt lassen wir die Kleinen auch mal mitspielen. Ich glaube, dass es dann muss sehr frustrierend sein, wenn man an dem Punkt angekommen ist und sagt und weiß, egal wie gut wir sind, egal wie viel besser wir werden, wir können niemals unter die Top-Nation kommen.
Ja, beziehungsweise halt, dass dieser, dass die Six Nations halt so ein geschlossener, ja, so geschlossener Club sind irgendwie, in dem man auch nicht reinkommt. Egal wie hoch man gegen Wales gewinnt oder gegen Italien irgendwie, ja, Georgien, heute nicht. Heute nicht, heute kommst du nicht rein.
Ja, das ist eine Tür so hart, da sagt selbst der durchschnittliche Berliner Club, gut.
Ja. Müssen runterschrauben hier. um aber jetzt vielleicht ja, das Thema auch zu beenden und auch einen Schluss zu finden, nach allem, was wir geredet haben, und das ist eigentlich eine Frage, die sich ja eigentlich selbst von selbst beantwortet, aber ich will dich trotzdem nochmal fragen, Renga. Denkst du dann, dass das holländische Rugby besser und professioneller ist als das deutsche?
Ich bin mit dem deutschen System nicht sehr vertraut, aber nach dem, was ich von Oscar gehört habe, ist es so. Aber es hängt davon ab, wie man die Professionalität betrachtet. Wenn es nur darum geht, für Rugby bezahlt zu werden, nein. Deutschland hat mehr Geld im Rugby, glaube ich, und die Vereine können einige Spiele bezahlen. Aber in den Niederlanden haben wir das Academy-System und einen echten Weg in die A-Nationalmannschaft. Die Liga ist ständig bestrebt, sich zu verbessern und einen professionellen Status zu erreichen. Das sieht man auch an den Ergebnissen der Nationalmannschaft. Holland hat sich letztes Wochenende gegen Deutschland gut geschlagen und bewiesen, dass meine Theorie richtig ist.
Unterschreibst du das so, Marc?
Ich glaube, gut geschlagen ist eine Untertreibung. Aber ich glaube, man kann das so formulieren. Ich glaube, das ist in Ordnung.
Ja. Ich glaube, da gehe ich auch mit.
Ich meine, wie gesagt, meine Erfahrungen mit dem niederländischen Rugby sind begrenzt. Ich kann mich aber sehr genau daran erinnern, dass wir, ja, es war ein Freundschaftsspiel, es war ein Testspiel gegen den Rugby Club Tilburg. Die vor Corona, glaube ich, sogar noch bei uns waren, auch kein Erstligist, soweit ich weiß, die uns trotz alkoholisiertem Zustand haushoch geschlagen haben. Gut, nicht in Bestbesetzung, aber trotzdem. Das war schon ein kleiner Weckruf für uns in der Liga.
Was Renger gerade sagt und was man nicht sehen kann, Tilburg ist eigentlich kein gutes Team.
Ja.
Du, wir offensichtlich auch nicht.
Aber ich weiß nicht, Marc, gibt es von deiner Seite aus noch irgendwas? Also ich bin durch mit den Fragen, die ich hier so vorbereitet habe, so hobbyjournalistisch mäßig. Gibt es von dir noch irgendetwas?
Oh, eine Frage, auf die ich schon ganz gerne nochmal zurückkommen würde. wäre die Frage, warum es so viele niederländische Loks nach Frankreich schaffen. Ist es einfach nur eine Frage der Größe? Was sind 8 Loks, habe ich gezielt, ja, die in Frankreich spielen.
Wir sind die Größten.
Ja, also ich glaube, dass, ich meine mal so, Frankreich rekrutiert natürlich zuerst das, was sie selbst nicht haben. Ne? Und ich glaube, wenn man sich auch so die Historie in Frankreich anschaut, an vielleicht rechten Props und zweite Reihe Stürmern, sind das natürlich alles Franzosen, die haben alle den französischen Pass. Da will ich den auch nicht absprechen oder sowas. Ne? Also, aber es sind natürlich nicht die französischen Spieler, die seit Ewigkeiten durch französische Systeme gekommen sind, sondern die halt vielleicht von woanders hergekommen sind und sich dann dazu entschieden haben, Franzose zu werden.
Antonio Willemse.
Genau. Und ich glaube, dass einfach, ich meine, Reinhard hat das schon angesprochen, wenn man das Potenzial hat und den Frame, den Rahmen hat, halt Profi-Rugby spielen zu können anhand der Größe, dann nehmen einen französische Vereine gerne, weil sie eben wissen, dass sie mit den Trainingsstrukturen, den Centre de Formation, diesen Rahmen auch ausfüllen können, wenn dann die Bereitschaft da ist. Ich weiß nicht, Renger, willst du noch was dazu sagen?
Ja, wir sind wirklich groß und wir arbeiten viel an unsere Fähigkeiten. Die Franzosen sind es nicht gewohnt, große Männer zu sehen, die schnell denken können, und sie schätzen das sehr.
Deswegen, wenn bei euch im Verein jemand ist, der vielleicht 16 ist, an 2 Meter groß, und wenn er auch nur 100 Kilo wiegt, also ich glaube, der hat echt eine Chance, das nach Frankreich hier zu schaffen. Ich weiß nicht, du als Ex-Jugendwart, gibt es einen beim BSV?
Ja, doch, gibt einige. Vielleicht nicht von der Körpergröße, aber von der Masse her schon, denke ich. Kann ich mir gut vorstellen.
Dann chartern den Bus und dann los.
Profi-Rugby ist sicherlich nochmal was anderes, aber ich muss auch aus eigener Erfahrung sagen, in der dritten, vierten Liga musst du gar nicht mal so groß sein, um der Größte zu sein. Die Franzosen sind keine großen Menschen.
Zumindest nicht die Rugby spielen. Das sind alle beim Basketball. Ja.
Also ich kann mich erinnern, dass ich einer der Größten war in meinem Amateurverein in Frankreich.
Und Marc ist echt nicht groß. Zumindest verglichen mit uns.
Wie groß, ihr schaut auf mich herab.
Wie groß bist du, Marc?
1,87.
Ja, eigentlich schon ziemlich groß, ne? Also,
ja, naja. Für einen Basketballer wäre ich Durchschnitt. Bestenfalls.
Ja, ich weiß nicht. Also, wenn es von deiner Seite nichts mehr gibt, dann gibt es von meiner auch nichts mehr. Weil der Renga ist ja bei mir, den kann ich ja eigentlich immer fragen. Dementsprechend ja, freuen wir uns, wenn es euch gefallen hat. Ich meine, wir haben, ja, ich glaube, wir haben über 6 E-Mails bekommen tatsächlich, und das kriegen wir eigentlich nie, so viele E-Mails und Leute, die uns schreiben, ja, macht die Holland-Folge. Waren teilweise einfach nur E-Mails mit 2-3 Zeilen drin. Deswegen hoffen wir euch darauf, dass es euch gefallen hat, dass es gut war. Bedanken uns natürlich auch für Renga, der das nicht erwähnt hat, aber das Deutsche ist seine 4. Sprache und der extra jetzt nochmal für uns hier seine ganzen Deutschfähigkeiten rausgekramt hat, alles, was er irgendwie finden konnte, hat er ja mobilisiert, um uns ja, über das niederländische Rugby aufzuklären. Deswegen vielen Dank an dich. Hat uns gefreut, dass du da warst.
Ja, Oskar, Marc, danke für die Einladung. Sorry für mein Deutsch.
Auf gar keinen Fall. Deswegen danke an dich. Danke an euch fürs Zuhören.
Vielen lieben Dank.
Schreibt uns wie immer euer Feedback an
info@bleublancrugby.de, auch für das Gewinnspiel natürlich, wenn ihr euch mit der Schreibweise unsicher seid, es steht auch in der Podcast-Beschreibung mit drin, und wir freuen uns darauf, von euch zu hören.
Dann sehen wir uns in der nächsten Folge, wo es dann wie gewohnt weitergeht. Macht's gut, tschüss.
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 Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.